eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kloiphofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klimadashboard, Journalistinnen, innovative UnternehmerInnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um 11 Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um 6 Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com/podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. So, meine Lieben, die zweite Staffel wendet sich dem Ende zu. Heute möchte ich euch ein Gespräch vorspielen, das ich mit dem deutschen Ökologen Thea Czandke geführt habe. Er forscht an der Universität Göttingen in Deutschland und er ist einer der renommiertesten Ökologen der Welt, der meist zitierte Ökologe im deutschsprachigen Raum und kennt sich super mit den Effekten der Landwirtschaft auf die Artenvielfalt und auf die Ökologie aus. Ich habe das Gespräch mit Czandke schon im Juli 2022 geführt. Keine Sorge, das ist nicht veraltet, denn wir sprechen über Themen, die wahrscheinlich in 10 Jahren so noch genauso aktuell sind. Eigentlich war nicht der Plan, das ganze Gespräch zu verwenden. Darum sagt Czandke manchmal auch so Dinge wie, er müsste das jetzt noch irgendwo nachschauen zum Beispiel. Aber ich habe das Gespräch 1:1 so belassen, wie ich es geführt habe, mit einigen wenigen Anmerkungen, die ich dann zur Verständlichkeit noch beigefügt habe. Ich finde es gut, dass ihr da mal nachhören könnt, wie so ein Recherchetelefonat von mir aussieht. Normalerweise spiele ich ja hier, wenn dann, nur Interviews ab, die man dann anders und flüssiger führt. Und das ist jetzt wirklich einfach ein Telefonat, wo ich jemanden anrufe und Dinge besser verstehen möchte. Wir reden über Pestizide, über Biolandwirtschaft, Strukturvielfalt in der Landschaft, das Artensterben, mögliche Wege daraus, Spannungsfelder zwischen Klimawandel und Biodiversitätsförderung und so weiter. Ich wünsche euch gutes Zuhören. Zuerst wollte ich Ihnen mal ein Kompliment machen für die Art und Weise, wie Sie Ihre Studien und Texte schreiben. So konzise, klar formuliert am Punkt. Das ist für mich als Schreiberling eine Wohltat. Also das finde ich wirklich gut zu lesen. Und ich habe jetzt einiges von Ihnen gelesen, auch von anderen Kolleginnen, und würde gerne ein bisschen ausholen. Und also was mich beschäftigt gerade ist, wie man Landwirtschaft so hinbekommt, dass einerseits der Klimakrise, aber auch dem Artensterben Rechnung getragen wird und gleichzeitig aber auch die Welt ernährt wird. Beschäftigt ja nicht nur mich, sondern ganz viele Menschen. Und jetzt weiß ich, dass das Klima ist jetzt nicht Ihr Schwerpunkt, aber wenn ich mal das so in den Raum stelle und diese ganz große Frage, wie schaut denn die Landwirtschaft aus in 2040 oder 2050 in Deutschland und Österreich, wenn sie diese verschiedenen Ziele alle möglichst gut erreicht?
Also alle jetzt bezogen auf Klima, Welternährung und und Artenschutz. Ja, eins ist ja klar, ich meine, wir brauchen natürlich Landwirtschaft. Und bei allem spielt erstmal auch eine Rolle, dass so Nahrungsmittelproduktion eine entscheidende Rolle spielt. Wobei die Prognosen für die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 gehen ja dahin, dass bis zu 70-100% mehr Nahrungsmittel nachgefragt werden, als wir im Augenblick produzieren. was zum Teil an dem Anstieg der Bevölkerung liegt, nicht? Von jetzt, was weiß ich, sind wir ja schon knapp bei 8 Milliarden auf oder schon bei 8 Milliarden konkret sogar, und werden vielleicht bei 10, 11 Milliarden, sagen wir mal 11 Milliarden landen. Das ist das eine. Aber das andere ist aber auch, dass die Zunahme des Konsums, insbesondere des Fleischkonsums, eine große Rolle spielt, vor allen Dingen in China und aber auch in Indien. Indien wird ja auch in absehbarer Zeit bevölkerungsstärkstes Land der Welt werden, und es wird auch mit zunehmendem Wohlstand und mit zunehmender Entwicklung wird auch der Fleischbedarf größer werden. Insofern hängt auch sehr viel, was die Landwirtschaft der Zukunft anbelangt, am Fleischkonsum, ganz schlicht und ergreifend. Das heißt, wie viel von den Kalorien, also jetzt mal alles andere außen vor gelassen, gibt natürlich sehr viele soziale, sozioökonomische Komponenten, die man beachten muss. Der gibt ja sehr viele Szenarien, die teilweise auch etwas unrealistisch sind. Man kann sich natürlich schon auf die Landkarte von Afrika und Südamerika und so setzen und sich herausbaldowern, wo die besten Gebiete sind, die für Landwirtschaft geeignet wären, und die besten Gebiete wären, die man eher für den Naturschutz reserviert und so weiter. Das ist aber, ich sag mal vorsichtig, schwierig angesichts der politischen Bedingungen, der sozialen Grundlagen, der Verteilung der Bevölkerung, der unterschiedlichen Vorstellungen, wie was funktioniert. Das haben wir ja nicht zuletzt spätestens jetzt bei Afghanistan gesehen, dass man nicht einfach herantreten kann an einen Staat, um seine bestimmte politische Vorstellungen durchzudrücken, wenn in der Bevölkerung das nicht verankert ist. Kurzum, dennoch ist es so, dass der Fleischkonsum sicher eine zentrale Rolle spielt, und ein Herunterdrücken des Fleischkonsums auch wichtig ist. Wobei Fleischkonsum nicht gleich Fleischkonsum ist. Wenn man sich mit Geflügel ernährt, insbesondere, sagen wir mal, Hühnern, dann ist man fast Vegetarier, weil die Kalorien, die man einsetzt pro Kalorie Fleisch, vielleicht bei 2-3 Kalorien sind. Während man, was Rinder, die im Stall gehalten werden und mit Kraftfutter gefüttert werden, insbesondere mit Getreide, was auch hierzulande ja klassisch ist, liegt man eher bei 16 Kalorien pro Kalorie produzierte, 16 pflanzliche Kalorien, die in diese Veredelung, wie es heißt, gesteckt werden, und andere liegen so dazwischen. Also das ist schon auch eine große Stellschraube. Das ist auch zunehmend auch anerkannt. Auch viele Ökonomen haben inzwischen sich dem Thema angenommen und auch gezeigt, dass in jeder Hinsicht, in Klima, Artenschutz und überhaupt die weitere Entwicklung, auch Welternährungsentwicklung, daran hängt. Wobei natürlich die Welternährung, ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, die Welternährung ja auch nicht etwas ist, was jetzt einfach an der Menge der Nahrungsmittelproduktion hängt, wie wir sehen. Wir haben zwar viel geschafft in den letzten Jahrzehnten in Sachen Welternährung. Die Anzahl hungernder Leute liegt bei unter 1 Milliarde, bei ungefähr 800.000 weltweit im Moment, und damit bei, ich glaube, 7% oder sowas, müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken, während sie in 60 Jahren, glaube ich, sagt, die Anzahl hungernder bei, also sehr viel höheren, zigfach höheren Prozenten, vielleicht 50% oder sowas. Da ist also schon ein, habe ich auch in einem Artikel auch verankert, ich könnte es auch gleich nachgucken. Da ist also schon viel passiert. Nichtsdestotrotz verweist die Tatsache, dass wir 800.000 hungernde Menschen auf dem Planet haben, das alles und bei gleichzeitig ausreichender Nahrungsmittelproduktion, dass wichtige andere politische Faktoren, soziale Faktoren eine große Rolle spielen. Ja, wie
Das wäre
also mal Fleischproduktion wäre das eine. Das andere ist, das Ganze ist eine globale Frage. Die lösen sich nicht in Österreich und wir auch nicht in Deutschland oder auch nicht in der EU, sondern es geht hier auch um globale Verantwortlichkeiten. Und da spielt auch eine zentrale Rolle, wir sind ja in der EU eine zentrale Rolle, wie wir mit Importen umgehen. Wir sind ja in der EU auch Importweltmeister, gerade von Agrarprodukten, die überwiegend bei uns auch zum Beispiel in Sachen Soja für die Fütterung verwendet werden. Und wir importieren so viel in der EU, so viel Agrarprodukte, die EU importiert Agrarprodukte, die eine Fläche wie Deutschland benötigte, um sie anzubauen. Und diese Menge, und das findet weitgehend ohne Regulation statt, nicht ohne Regulation in dem Sinne, dass die Produktionsbedingungen nicht genauer hinterfragt sind. Also das kann auf Kosten der Regenwaldzerstörung passieren, das kann auf Kosten der Vertreibung der Landbevölkerung passieren, mit Kinderarbeit passieren und so weiter. Und da muss unbedingt auch eine Gesetzgebung her, die da klare Rahmenbedingungen schafft. In Deutschland gibt es ja seit kurzem dieses sogenannte Lieferkettengesetz für die Textilproduktion. Ein erster vorsichtiger Anfang und eine Zertifizierung, der grüne Knopf, ein erster vorsichtiger Anfang, um die Textilproduktion auch oder die Importe auch auf einen umwelt- und sozialverträglichen Boden zu stellen. Die Rahmenbedingungen sind noch sehr wackelig und sehr schwach, aber die Linie, die Richtung ist natürlich sehr wichtig. Und das würde die Importe, wenn das alles einem bestimmten sozialen und ökologischen Standard, Mindeststandard gehorchen würde, würde natürlich die Importe sehr viel teurer machen und würde vieles von der Selbstverständlichkeit an billigen Endprodukten auch in Frage stellen. Aber ich meine, wer will schon eine Schokolade kaufen, die mit Kinderarbeit, auf der Basis von Kinderarbeit produziert ist, was in Afrika, in Ghana, in der Elfenbeinküste gang und gäbe ist. Also da, klar, da passiert schon auch viel. Es gibt etliche Zertifizierungen mit Fairtrade und organisch, die da schon helfen. Aber das ist ein wichtiger Punkt.
Und wenn es jetzt so um Biodiversität geht in Deutschland, aber auch in Österreich, ich weiß nicht, wie Sie die Situation in Österreich kennen, was wäre, jetzt ist ja, ich habe deshalb gefragt, so diese verschiedenen Ziele, auch was die Erträge betrifft, weil gerade auch von NGO-Ebene ist die Antwort dann oft ja einfach. Also jetzt ist klar, dass die Intensivierung der Landwirtschaft lokal zu Umweltschäden führt und auch Biodiversität kaputt macht, und dann einfach die Landwirtschaft wieder zu extensivieren, hätte vielleicht lokal ökologische Vorteile, aber wenn gleichzeitig die Nachfrage nach Lebensmitteln global so stark steigt, ist es dann vielleicht schwieriger. Und auf diese Trade-offs weisen Sie ja auch in Ihren Studien hin. Und das würde mich jetzt interessieren, was wäre so ein, fangen wir woanders an. Könnten Sie mal aufdröseln, welche Veränderungen in der Landwirtschaft dazu geführt haben, dass so viele Vögel, Insekten und andere Lebewesen und Pflanzen so stark der Lebensraum ausgegangen ist und die Populationen so stark zurückgegangen sind?
Ja, nochmal zu Ihrem ersten Punkt mit der Nachfrage. Das ist auch die Frage, da stellt sich ja schon das erste Problem. Ist es wirklich die Nachfrage, was die entscheidende Stellschraube ist, oder ist es der effektive Bedarf? Das sind zwei verschiedene Dinge, die schnell zusammengeworfen werden. Das ist auch das mit dem Fleischkonsum. Da kann ja ein großer Bedarf, eine große Nachfrage da sein, Aber der Bedarf ist natürlich relativ zu sehen. Ja, die Artenvielfalt hier in Mitteleuropa ist, sagen wir mal, sehr stark eingebrochen nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Intensivierung der Grünen Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg. Borlaug hat ja 1970 dafür den Nobelpreis bekommen, Friedensnobelpreis für diesen seinen Einsatz für die Intensivierung, Hochertragssorten, mehr Düngung, Mineraldüngung und Pestizideinsatz. Und das hat auch in Deutschland zum Beispiel oder hier in Zentraleuropa auch dazu geführt, dass zunehmend natürlich so eine Intensivierung auch stattgefunden hat, sagen wir mal in den 60er, 70er Jahren. Es gibt so Agrarhistoriker, die darauf verweisen, dass noch in den 60er Jahren viele Landwirte sich geweigert haben, Pestizide auf ihren Feldern einzusetzen, weil sie gesagt haben, Nahrungsmittelproduktion und Gifte vertragen sich nicht und da machen wir nicht mit. Das hat sich dann sehr stark gewandelt. Schon in den 70er Jahren wurden sehr viel Pflanzenschutzmittel oder Pestizide ausgebracht und das hat ja auch zu einer extremen Ertragssteigerung geführt. Insgesamt haben wir in den letzten 100 Jahren vielleicht das Vierfache oder mehr an produzieren wir an Getreide pro Hektar. Also das sind schon, geht es schon auch um gewaltige Effekte. Darüber sind auch viele Arten auch schon verschwunden. Verstärkt wurde das Ganze auch noch dadurch, dass die Kosten reduziert wurden, indem die Flächen größer gemacht wurden. Beispielsweise die Flächen wurden immer größer, maschinengerechter produziert. Man hat natürlich durch Hochertragssorten auch die Notwendigkeit, mehr zu spritzen und mehr Pflanzenschutzmittel einzusetzen, als das vorher der Fall war, weil es eben nicht auf die resistenten und robusteren Sorten geht, sondern auf die, die mehr Ertrag bringen und danach auch das Einkommen verschärfen, auch die Einkommenssituation der Landwirte ist ja im Allgemeinen nicht rosig, sondern es geben ja nach wie vor Tausende von, gerade von kleinen Landwirten, ihre Höfe auf. Also so eine Ration, also alle stehen auch unter so einem Rationalisierungsdruck und das ist betriebswirtschaftlich natürlich überaus verständlich, dass sie auch da mit auf diesen Weg gehen. Aber damit verschwinden eben auch die Arten aus den Landschaften, hat man keine Hecken mehr und zum Beispiel Hecken und Gehölze gehören auch mit zu denen, die als erstes mit verschwinden, dass langfristige Strukturen sind, die einfach die Ausweitung und Veränderung der eigenen Ländereien ja sehr stark behindern. Also die kann man ja nicht von einem Jahr auf den anderen verschieben. Dann werden Kleingewässer mehr oder weniger komplett verschwunden in den meisten Teilen hier auch in Zentraleuropa, was früher, ich kenne das selber auch noch als Jugendlicher, selbstverständlich war, dass man irgendwelche kleinen Tümpel hatte, die Amphibien aufwiesen, Molche, Frösche und so weiter. Und das ist, Gott, oh Gott, ja, ist dann eben auch verschwunden. Und darüber ist schon der erste große Einbruch passiert. Interessanterweise ist, dass ja in den letzten 10, 20 Jahren nochmal ein extremer Artenrückgang zu verzeichnen ist, namentlich auch nach 2008, nach der Wirtschaftskrise. Bis dahin war ja bis 2006 beziehungsweise 2008 gab es ja noch die Flächenstilllegung. Das heißt, die Politik der EU ging dahin, die Überproduktion an Nahrungsmitteln zu begrenzen, indem man in der EU, indem man zwangsweise, um die Förderung der EU zu bekommen, bis zu 10-15% auch stilllegen musste. Das war ganz am Anfang, das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er war das häufig auch noch so selbstbegrünte Flächen, also richtige Brachen, Originalbrachen, die natürlich für Ackerwildkräuter und vieles an klassischem Leben, Biodiversität, die mit der Landwirtschaft verknüpft war, profitierte. Und später wurden dann auch sehr viel angesät und es wurden alle möglichen Formen von Brachennutzungen so akzeptiert, die teilweise auch sehr nah an der intensiven Nutzung waren. Nichtsdestotrotz spielten diese Brachen eine große Rolle und der komplette Wegfall von Brachen, nachdem dann in den Ende der 2000er Jahre auch der Weizenpreis extrem anstieg, Biogasproduktion angeleiert wurde, dann später, die dann auch zu dieser viel zitierten Vermeisung der Landschaften führte, also einem extremen Maisanbau. Mais ist die toteste Kultur, die wir haben. Für die Biogasanlagen. Kurzum, es wurde jedes Fleckchen Erde kultiviert und es gab gar kaum noch so Brachstellen in vielen Teilen. Es ist landschaftlich sehr unterschiedlich, ob man in welchen Regionen man sich bewegt. Ich könnte mir vorstellen, dass in Österreich in vielen Teilen, gerade in den eher gebirgigen Teilen, das ist auch wie im Mittelgebirge auch hier in Deutschland, das etwas bunter aussieht, weil der Druck nicht so groß drauf ist und die natürliche Produktivität der Flächen gering ist, als es in den eher Talgebieten ist, wo große Lösschichten sind und die Produktivität sehr hoch ist und man sehr viel Geld damit machen kann, da großflächig Landwirtschaft zu betreiben. Aber da ist noch ein starker Einbruch passiert. Das heißt, kurzum, die Landschaften waren zunehmend ausgeräumt. Bunte Landschaften mit großer Strukturvielfalt, kleine Felder, viele Ränder, viele Randstreifen, auch viele Brachen, auch Gehölzinseln. Das verschwand zugunsten von Landschaften, die bis zum Horizont eigentlich nur Ackerflächen hatten. Und das spielt die zentrale Rolle. Man muss sich ja, vielleicht sollte man als Hintergrund auch, muss man immer betonen, und das finde ich, müssten Sie auch in Ihrem Artikel machen, dass die Arten ja nicht auf der Einzelfläche überleben. Es geht nicht darum, eine Art, was ja von der Politik häufig einfach nicht auch ignoriert wird. Die Arten überleben nicht, selbst auch die Pflanzen nicht, auf der einzelnen Fläche und auf dem Hof, sondern sie werden von der Populationsgröße und von der Artenvielfalt auf Landschaftsebene, auf größeren Skalen determiniert. Wenn man Landschaften hat, die weitgehend ausgeräumt sind, dann kann man lokal machen, was man will. Wenn man, sagen wir mal, nur eine einzige Hummelart hat, noch in der Landschaft, kann man lokal machen, was man will. Man kriegt keine zweite und dritte Hummelart dorthin. So schlicht stellt sich da. Also es geht schon auch darum, solche Landschaften so zu designen, wenn man so will, oder vielfältig zu belassen, dass sie eine möglichst große Artenvielfalt haben. Insofern ist das immer auf der Ebene zu sehen. Wenn Sie mal lokal spritzen, oder besonders intensiv düngen, das wird schnell in einer bunten Landschaft kompensiert dadurch, dass sie einen großen Influx von Individuen haben. Dass sie häufig in Landschaften, die bunt sind und wo lokal eine hohe Intensität ist, im Vergleich zu Landschaften, eine hohe Intensität ist, dass dann genauso viele Arten davor kommen wie bei niedriger Intensität, dass sich das lokal auch gar nicht so niederschlägt, weil eben diese Invasion, wenn man so will, von Pflanzen, Samen, Sporen, von Insekten, von Vögeln und so weiter, da die größte Rolle spielt.
Jetzt gibt es dann das häufige Argument oder Gegenargument, dass diese Intensivierung, diese Homogenisierung der Landwirtschaft zu deutlichen Ertragssteigerungen geführt hat, was dann wiederum ja eigentlich ganz viele andere Flächen davor bewahrt, global, dass sie auch zu landwirtschaftlicher Fläche werden. Gleichzeitig hat diese Intensivierung ja auch dazu geführt, dass sich die Nahrungsgewohnheiten ändern, dass bestimmte Dinge sehr billig wurden, dann vielleicht die Nachfrage weiter steigt. Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Ja, theoretisch ist das sicher richtig, wenn man, sagen wir mal, auch bei uns 10 Hektar Ökolandbau von Getreide, sagen wir von Weizen anschaut und das mit 10 Hektar Ökolandbau, konventionellen Anbau vergleicht, dann muss man sagen, dass dann eben im Ökolandbau nur 50% geerntet wird. Das heißt, man könnte beim konventionellen Landbau einfach nur 50% der Fläche bestellen und die anderen 5 Hektar in dem Beispiel für Brachen, für Hecken, für Wälder, für Kleingewässer und so weiter herrichten. Und ohne da eine Untersuchung, da gibt es zwar Untersuchungen auch dafür, aber es ist ja ganz evident, dass die Artenvielfalt dann sehr, sehr, sehr viel höher ist. Nun stellt sich das politisch nicht unbedingt so in der Konsequenz dar. Also weil natürlich, wenn man schon großen Erfolg hat mit 5 Hektar intensiven Anbau, warum soll man nicht dann 10 Hektar auch betreiben können? Hat man mehr, kann man, wenn man so Milchmädchenartig rechnet, was man mehr hat, kann man verkaufen, kann man vermarkten, kann man international auf den Markt werfen und so weiter. Also das grundsätzlich ist das ein Punkt und ist auch die große Flanke auch des Ökolandbaus, dass es nicht produktiv genug ist. Gerade auch beispielsweise bei der Getreideproduktion, wo es besonders extrem ist. Bei anderen Sachen ist es nicht so extrem, der Unterschied. Aber das ist keine Frage, ist ein Knackpunkt. Aber, wie Sie ja selber schon andeuten, es ist natürlich auch eine rein betriebswirtschaftliche Angelegenheit. Jeder Bauer wird nicht deswegen eine Fläche aufgeben, weil er auf der anderen Fläche jetzt besonders viel geerntet hat, sondern wird sich darüber freuen und mit der Hilfe der anderen Fläche dann auch noch mal mehr zu produzieren. Und so ist es auch international, also auch in tropischen Gebieten, wenn eine besondere Effektivität mit Cash Crops, die also Devisen bringen, in einer Situation erreicht wird, dann ist es nicht so, dass man dann sagt, ach, jetzt haben wir auch genug, wir können ja gut überleben, haben einen gewissen Lebensstandard. Nee, dann ist natürlich auch so ein Expansionsdrang, dass wenn das nicht staatlich richtig geregelt wird durch gesetzliche Regelungen, und davon sind wir weit entfernt, sehe ich dafür keine Perspektive. Insofern ist es mehr so eine hypothetische Herangehensweise. Nichtsdestotrotz ist es für bestimmte Überlegungen schon auch wichtig, also auch für die Einschätzung der Bedeutung der Biodiversitätsförderung vom Ökolandbau. Das ist auch keine Frage. Da gibt man sich häufig Illusionen hin.
Würde ich gern gleich nochmal drüber reden. Jetzt nur noch eine Nachfrage. Ich glaube, es war der Andrew Baumford, von dem ich die Studie gelesen habe, so zu Land Sparing. Und da schreibt er auch, natürlich gibt es diese Rebound-Effekte. Ja. Aber im Regelfall ist es schon so, dass Ertragssteigerungen zu Flächeneinsparungen auf einem großen globalen Betrachtung führt. Und wenn man es klug macht, dann macht man es so, wie Sie sagen, dass man politisch mitgeht, also wenn die Erträge steigen, dann muss man auch Flächen aus der Nutzung nehmen, Moore wieder bewässern etc. Also gibt's da Konsens drüber, über diesen Effekt in Ertragssteigerungen auf Flächennutzung haben?
Ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass dazu Daten richtig existieren. Ganz im Gegenteil, gibt es auch schon lange soziale Studien, dass, sagen wir, auch gerade in Tropen, wo ja auch häufig Wanderbewegungen eine Rolle spielen, also weil einfach auch eine große Armut da herrscht, dass dann in Regionen, wo die Produktivität besonders hoch ist, auch besonders viel Leute angezogen werden. Also ich kenne das von Indonesien, wir haben sehr, sehr lange, über 20 Jahre in Indonesien gearbeitet. Und da wurden solche Studien auch viel durchgeführt, dass einfach die sehr produktiven Ecken einfach Wanderer, also Transmigrasi, angezogen haben. Es gibt so ein Transmigrationsprogramm auch von der indonesischen Regierung, dass in weniger besiedelte Regionen Leute umgesiedelt werden von diesem Java zum Beispiel, das sehr eng, der dicht besiedelt wurde. Kurzum, ich finde, es macht auch von der Logik keinen Sinn, zu meinen, wenn man jetzt besonders erfolgreich ist, dass man es dabei belässt, sondern jeder, ich meine, das sehen wir in unserem Verhalten und das sieht man, sehe ich auch in den Tropen, jeder, der erfolgreich ist, möchte seinen Erfolg noch weiter ausbauen. Und es gibt andere, die das nicht so sehen. Es gibt ja so in der traditionellen Ökobewegung, sagen wir mal ursprünglich auch von Demeter ja in den, vor 100 Jahren, über 100 Jahren gegründet, gibt es viele, auch in den anderen Sachen, viele so sehr, ich sag mal, idealistische Landwirte, denen der Erhalt der Natur ein großes Herzensanliegen ist und die von daher auf viel Einkommen verzichten zugunsten dieses Wohlfühleffekt in einer schönen Umgebung zu leben, auch was zu tun für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Biodiversität. Und das ist natürlich auch ein hohes Gut, solche Leute zu haben. Aber ich denke gerade in den Tropen, wo eben die Artenvielfalt, globale Artenvielfalt bestimmt wird, wo die meiste Artenvielfalt sich befindet, steht natürlich auch mehr im Vordergrund, einfach zu produzieren und aus dieser Armut herauszukommen, auch von staatlicher Seite.
Und wenn ich jetzt zu meiner Ausgangsfrage zurückkomme, nämlich so eine Vision, wie Landwirtschaft ausschauen kann, die wieder mehr Lebensraum bietet für Pflanzen und Tiere, wie kommt man denn da wieder hin? Weil jetzt ist ja schon sehr viel passiert, sehr viel platt gemacht, die Strukturen haben sich einfach verändert. Wie kommt man da wieder hin, damit die
Ja, jetzt der aktuelle Ausgangspunkt auch in dieser Arbeit, die ich da geschrieben hatte, im Trends in Ecology and Evolution, war ja zu sagen, man darf sich jetzt nicht nur darauf kaprizieren, den Ökolandbau mit in die EU, mit auf EU-Zertifikatsebene zu forcieren und dann zu meinen, man hätte alle Probleme der Landwirtschaft erledigt. Was ich im Augenblick bei der Politik so etwas sehe mit dem Green New Deal zum Beispiel, dass man meint, wenn man jetzt auf 25% oder 30% Ökolandwirtschaft hat, dass man dann klimaschonender produziert, biodiversitätsreicher produziert, die soziale Seite auch besser auffängt und so weiter. Das stimmt in gewisser Weise auch, aber man muss sich natürlich auch die Quantität angucken von Beitrag zum Klimawandel, von Beitrag zum Biodiversitätsschutz. Und mein Plädoyer wäre, sich das sehr viel expliziter anzugucken. Also nicht einfach zu sagen, das ist so ein Nebeneffekt, den man hat, sondern sich lieber expliziter anzugucken, was würde in unseren Agrarlandschaften wirklich am meisten die Artenvielfalt fördern. Und da fällt dann der Ökolandbau relativ knapp wenig ins Gewicht mit seinen im Mittel 30% höheren Artenzahlen. Da fällt eben sowas, wie ich auch da geschrieben hatte, wie eine starke Verkleinerung der Flächengrößen viel stärker ins Gewicht. Also wenn wir ein oder zwei oder drei Hektar große Flächen hätten, also eine kleinstrukturierte Mosaiklandschaft, hätten wir ein Vielfaches an Arten und nicht einfach nur 30% mehr. Da gibt es gut belegte Untersuchungen, die das zeigen. Dasselbe gilt auch für die Fruchtfolgen, also für die Anzahl von Kulturarten, die angebaut werden. Weil das erhöht auch die Heterogenität und diese Mosaikstruktur der Landschaften. Und Heterogenität in den Bedingungen ist einer der besten Vorhersagefaktoren für Artenvielfalt, also quer durch alle Gruppen. Man darf ja nicht nur immer auf eine Gruppe gucken, meinetwegen Pflanzen oder nur Bienen oder so, sondern sollte versuchen, ja auch mal möglichst viele, eine große Breite auch an Artenvielfalt anzugucken. Und das spielt auch eine Rolle. Und man braucht auch immer naturnahe Elemente. Also sowas wie, und es gibt gute Hinweise darauf, dass so ein Grenzwert von 20% naturnahe Elemente auch ein Schlüssel dafür ist. Da gibt es auch Modellstudien, das kann man sich selber machen, indem man so selber sich mit kleinen Dominosteinen, sagen wir mal, ein Landschaften konstruiert und per Zufall Dominosteine rausnimmt und dann sieht man, dass bei der Übergang zu unter 20% auf einmal zu einer extremen Isolation führt, der Restflächen. Und Isolation ist eine ganz oder Vernetzung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie ich anfangs schon sagte, die Arten auf größeren Skalen leben und sie müssen, um die Ressourcen in den Landschaften nutzen zu können, auch durch diese Landschaften einfach migrieren können oder sich ausbreiten können. Und solche Randstrukturen werden von vielen Arten auch als Linie benutzt, um da reinzugehen. Über eine 20 Hektar Getreidefläche fliegt keine Biene mehr, beispielsweise, sondern sie sucht auch den Weg über Ränder, um dann zu anderen Flächen zu kommen. Also das wäre dann, hätte man auch eine Ressourcenvielfalt auf kleinem Raum und würde das machen. Das würde damit einhergehen, dass man nicht notwendigerweise Produktivität verliert. Man weder durch den Anbau vieler Früchte noch durch den Anbau auf kleinen Flächen verliert man wirklich an Produktivität, aber der Aufwand wird größer und der Kostenaufwand, weil man häufiger die Flächen anfahren muss. Man kann nicht einfach durchfahren und dann nur hin und wieder mal wenden. Man muss viel häufiger wenden und so weiter. Das ist erhöht die Kosten erheblich, aber ich meine, der ganze Anbau hier in Mitteleuropa lebt auch von den Subventionen und von den Rahmenbedingungen. Das ist dann einfach eine Frage auch, welche Stellschrauben man vorzugsweise bedient.
Also darunter wird jetzt die Produktivität nicht leiden, die ja gesamtgesellschaftlich wichtig ist, gleichzeitig für den Betrieb. Das heißt, man müsste jetzt, statt jetzt zu sagen, okay, wir sehen, auf Bioflächen gibt es ein bisschen mehr Bienen, Schmetterlinge und Wildkräuter, müsste man sagen, was sind die Strukturen, die Maßnahmen, die am meisten bringen. Und da gibt's dann, wie jetzt zum Beispiel kleinere Felder, die dann mehr Aufwand sind, aber die trotzdem ertragsreich sind und Feldränder haben. Also gibt's Dinge, wo man diesen Trade-off zwischen Biodiversität und Produktivität, wo der deutlich kleiner ist als bei, oder vielleicht sogar gar nicht vorhanden, wie bei, zum Beispiel beim Biolandbau. Das heißt, das müsste man einfach in der Förderlandschaft integrieren, dass man eine Förderung bekommt, wenn die Felder, also wenn man bestimmte Feldränder hat oder Blühstreifen dort anlegt. Weil alleine das Feld zu teilen ist ja, bringt das auch schon was, wenn man dann verschiedene Dinge anbaut oder geht es dann auch zentral um die Feldränder?
Nee, man kann natürlich auch teilen, aber es geht grundsätzlich darum, oder man könnte es auch so formulieren, das wäre die, sagen wir mal, Biolandbau freundlichere Argumentation, dass man sagt, es wäre sehr viel gewonnen, wenn bei der Zertifizierung auch obligat dabei wäre, dass ein bestimmter Prozentsatz, am besten natürlich 20%, naturnahe Lebensräume immer mit dabei sein müssen pro Hof und eine bestimmte Fruchtfolgenvielfalt da ist und eben die Felder nicht größer als 3 Hektar sein dürfen, sagen wir mal. Da hätte man schon einiges gewonnen, oder manchmal sogar nur 2 Hektar oder 1 Hektar, je nachdem. Das würde für die Artenvielfalt ein Riesensprung sein. Noch ein größerer Sprung ist sicher, wenn es nicht auf die im Augenblick ja unter 10% liegenden Flächen des Ökolandbaus beschränkt wäre, sondern man den Rest mitnehme, selbst wenn der New Deal klappen sollte, dass Ökolandbauflächen auf 25-30% erhöht werden, bleiben ja noch die 70% übrig die unsere Landschaften dominieren. Also es wäre eigentlich, also meine Idee wäre eigentlich, das, sagen wir, für die gesamte Fläche auch einzufordern, angesichts, wie gesagt, der dramatischen Einbrüche, auch gerade bei den Insekten, aber auch bei typischen Feldvögeln, die man kaum noch sieht. Und es ist mir auch gerade jetzt zum Beispiel, ich meine, es gibt ihn vielleicht ähnlich, mir fällt auf, dass selbst gewöhnliche Tackschmetterlinge man ausgesprochen selten nur noch sieht. Selbst sowas wie Tackfaunauge, also ein Brennnessel lebende Arten, Admiral und also die, wie selbstverständlich, die man normale früher eigentlich immer auch ignoriert hat, weil sie so in großen Massen vorkommen, gibt es einfach nicht mehr. Gerade die Individuenzahlen, da gibt es auch gute Untersuchungen zu, sind extrem eingebrochen. Und darauf hat schon Darwin hingewiesen, das ist der erste Schritt. Die Populationen brechen zusammen, werden immer kleiner und dann kommt das Sterben. So wie das Siechtum des Menschen ein Indiz für den Tod ist, den nahenden Tod, so ist der Zusammenbruch der Individuenzahlen auch ein Hinweis auf die baldige Aussterben. Ja, jedenfalls, da müsste man solche Prioritäten setzen.
Und im Förderwesen gibt es ja noch relativ viel Geld, das ohne große Auflagen ausgegeben wird. Wenn man da einfach Auflagen dran koppelt, könnte man die Landwirtschaft, ja, anders als jetzt vielleicht andere wirtschaftliche Bereiche, hat man einen relativ großen Hebel über die Förderungen.
Ich glaube, ich habe es eben nicht gut zugehört oder nicht gut verstanden.
Okay. Also man hat ja, also prinzipiell kann es ja dann auch schnell gehen in der Landwirtschaft, weil viele Bauern von Förderungen abhängig sind. Und jetzt wird ja noch sehr viel einfach nur ausgegeben, weil man jetzt 1 Hektar Grund hat und nicht, weil man irgendwie was Spezielles macht.
Genau.
Und wenn,
also 50% des Einkommens der Landwirte. Es ist regional unterschiedlich. Im Mittel 50% kommt durch die Subvention. Das ist schon eine ganze Menge. Deswegen ja auch diese verbreitete Ansage, die Subvention öffentliche Mittel nur für öffentliche Güter, also für sozial und ökologisch verantwortliche Maßnahmen.
Was ich noch fragen wollte, aber es ist sozusagen 20% naturnahe Elemente. Das klingt ja jetzt sehr viel auf den ersten Blick. Sie haben jetzt eh schon ein bisschen beschrieben, was das sein könnte. Aber können Sie mir das noch ein bisschen erklären? Was versteht man alles unter naturnahe Elemente?
Ja, naturnahe Elemente wären eigentlich die, die nicht für die Produktivität unmittelbar genutzt werden. Das heißt, es wären Ackerrandstreifen oder Blühstreifen bis hin zu Hecken, Feldgehölzen, Brachen, am besten selbstbegrünte Brachen, also mit einer spontanen Begrünung. Es würden aber auch so Kleingewässer darunter fallen und sagen wir auch Grünland, extensives Grünland, was nicht hochgedüngt ist, sondern artenreich ist, also so mageres Dünengrünland oder sehr feuchtes Grünland, was auch spezielle Note hat, auch wenig produktiv genutzt werden kann. Das sind alles Rückzugsräume für viele Arten, viele Vögel beispielsweise, aber auch sehr, sehr viele Insekten. Und von denen könnten dann auch partiell die in die Flächen nutzen. Ich meine, viele Arten befinden sich auch auf den Ackerflächen. Man denkt ja immer, solche auch konventionell genutzten Ackerflächen, die wären tot oder wüstenartig. Hat mal jemand, ich glaube Dahl war das, gesagt, das wären Wüsten mit Schmuckrand, wenn dann Ackerlandstreifen drumherum ist. Das trifft so nicht zu. Das trifft zu, wenn zum Zeitpunkt der Einsaat oder wenn die Erde braun und offen da liegt, dann ist das eine sehr relativ tote Angelegenheit. Aber sobald eine gewisse Produktivität dort ist, wandern massenhaft Spinnen und räuberische Käfer und andere ein. Und man hat eine relativ große Artenvielfalt dann auch auf diesen Flächen, die dann natürlich zum Zeitpunkt des Abreifens und der Ernte dann wieder verschwinden. Überwiegend sterben, aber auch zum Teil eben auch in die Nachbargebiete abwandern.
Mhm. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn das jetzt wirklich umgesetzt werden sollte, dass da der Aufschrei kommt, der Bauernvertreter, das senkt die Produktivität enorm. Kann man 20% naturnahe Flächen ohne große Ertragseinbußen umsetzen?
Nö, 20% sind 20%. Also jetzt, wenn Sie vorhin den Baumfonds, Andrew Baumfonds, da zitieren, der dann sagt, ja, irgendwann ist auch genug. Oder wenn man jetzt schon so hoch intensiviert hat, dann könnte man ja auch dann bestimmte Bereiche eben außen vor lassen. Dann müsste man das in Kauf nehmen. Das ist sicherlich alles eine gesellschaftliche Entscheidung, was man machen will und was man nicht machen will, letztlich. Das kann man natürlich, geht alles ist entweder mit Kosten oder mit Produktivitätseinbußen verbunden. Das ist eine Frage der Prioritäten und sicherlich ist Artenvielfalt auch nicht alles, aber ich finde, Artenvielfalt ist schon ein ganz zentraler Punkt, den man sehr wohl dagegen aufrechnen kann, nicht wie viel Gewinn man es braucht, um das Aussterben von bestimmten Arten in Kauf zu nehmen. Oder andersrum, wie viel Produktivitätseinbußen kann man in Kauf nehmen, um zu sagen, dafür erhalte ich so und so viele Arten tatsächlich in meinen Landschaften und in meinem Land oder vielleicht sogar weltweit. Letztlich sind es politische oder gesellschaftliche Entscheidungen. Ich glaube, da ist in der Bevölkerung schon eine große Bereitschaft da. Eigentlich lehrt der Ökolandbau auch, wie groß die Bereitschaft ist, ein Mehr zu bezahlen. Dass der Ökolandbau so gut dasteht finanziell im Augenblick, liegt ja weniger an der staatlichen Unterstützung als vielmehr daran, dass der Konsument bereit ist, diesen Aufpreis zu zahlen, insbesondere beim Fleisch, wo dann ja auch jeder sehr krasse Bilder von quälerischer Tierhaltung vor Augen hat, aber auch bei anderen pflanzlichen Produkten. Das heißt, in einer bestimmten Schicht der Bevölkerung zumindest, die jetzt hier vielleicht bei 10% zu beziffern ist, ist diese Bereitschaft sehr wohl da, dafür mehr auf den Tisch zu legen. Also die Bereitschaft, das zeigen ja Umfragen, die Bereitschaft so im Interview ist sehr hoch. Ich glaube, liegt bei 80%, zu sagen, dafür bin ich bereit, mehr zu zahlen. Faktisch an der Theke schrumpft es dann doch sehr auf eine kleine Minderheit zusammen. Und vielleicht wird es auch eben auch auf 30% hochgehen. Bei uns ist es auch eine Frage des Lebensstandards und so weiter. Wenn man jetzt der augenblichen Krisensituation sich anguckt, jetzt mit den Energieschwierigkeiten, gibt es ja auch schon Beobachtungen, dass der Verkauf von Ökolebensmitteln schon zurückgeht zugunsten von konventionellen, einfach weil mehr Leute jetzt jeden Euro umdrehen aus Angst, die kommen in irgendeine kritische Versorgungssituation.
Das finde ich sehr spannend, weil das ist, wenn man jetzt über Nachteile von Ökolandbau schreibt, öffentlich wie ich, dann kommen oft gute Gegenargumente. Das eine ist, also zum Beispiel die Konsumentinnen von Bio essen meistens weniger Fleisch, sind bereit, mehr zu zahlen, interessieren sich mehr dafür, ist größeres Bewusstsein, auch bei den Bauern oft ein größeres Bewusstsein für Ökologie. Wie ich mal eine Studie zitiert habe, ist dann auch gekommen, also wo es darum geht, dass jetzt zum Beispiel, genau, das war ihre Studie, dass dass ein Blühstreifen und so Feldränder wichtiger sind als jetzt das, was auf dem Feld passiert, ist dann auch so die Kritik gekommen, gerade diese Dinge, die da gefordert werden, diese Landschaftselemente, die gibt's traditionell auch eher noch bei den Biolandbauern, die kleiner arbeiten und die mehr drauf schauen. Aber was dann, glaube ich, auch ihr Punkt ist, wenn man jetzt Bio von einer kleinen Nische zu 30%, 40%, 50% macht und das dann teilweise auch industriell hergestellt wird, dann gibt's halt in der Förderung Dinge, die man sinnvoller machen kann.
Ja, vor allen Dingen bin ich dann auch ein Freund nicht nur von Empfehlungen, sondern von tatsächlichen Regelungen dabei. Es ist richtig, dass die Bioverbände vieles empfehlen, also naturnahe Bewirtschaftung auch im Sinne von Flächen von, lassen. Also gibt eine Flut an Sachen, auch lange Fruchtfolgen zu haben. Aber faktisch, es gibt zum Beispiel auch eine Meta-Analyse zu den Fruchtfolgen, die sagt, der Biolandbau global hat 15% längere Fruchtfolgen. Das ist nun wirklich nicht viel für einen Bereich, von dem man eigentlich erwarten würde, dass er sehr, sehr viel längere Fruchtfolgen hat als der konventionelle. Also man muss schon auch genauer hinschauen. Und es ist eine Zeit der großen Intensivierung im Ökolandbau. Es wird viel Geld mitgemacht. Der Ökolandbauer steht im Augenblick besser da als sein konventioneller Nachbar. Eben wegen der Bereitschaft der Konsumenten, da sehr viel mehr für auf den Tisch zu legen, der sehr viel besseren Vermarktungspositionen. Und dann gibt es eben auch zum Beispiel in dem ehemaligen Ostdeutschland insbesondere, in den neuen Bundesländern, gibt es sehr große Ökolandbaubetriebe. Die haben 20, 30 Hektar Felder. Die sind, würde man auf den ersten Blick überhaupt nicht unterscheiden von einem konventionellen Feld. Und es gibt eben sehr viel, was angebaut wird in absolut lebensfeindlichen oder wenn man so will, oder biodiversitätsfeindlichen Bedingungen unter Glas, unter Plastik. Also die Tomate aus Holland, die mag zwar ökozertifiziert sein, aber da kommt kein einziges Insekt mehr vorbei in diesen Plastikhäusern und in Andalusien der Gemüseanbau unter den Plastikdächern, in den Landschaften, sagen wir mal in der Region Almeria, die komplett bedeckt sind von Plastik. Wenn man das mit einem Luftbild sieht, ist es erschreckend. Man kann kaum noch sehen, wo Boden ist. Da wird dann eben Paprika und Gurke und Zucchini und so weiter angebaut und entspricht zwar diesen, ist zwar ökozertifiziert, inzwischen zu über 10% in Almeria, da habe ich erfreulicherweise auch Daten dazu gefunden. Aber das hat natürlich mit biodiversitätsfreundlichem und umweltfreundlichem Landbau nichts mehr zu tun. Und das sind auch die Dinge, die, wenn Sie in Ihren Edeka gehen oder Rewe oder in Österreich in entsprechenden Supermarkt und vorne in die Gemüseabteilung gucken, das sind alles Produkte, die nicht so idyllisch auf dem Bauernhof produziert wurden, wie man das so vielleicht sich idealerweise vorstellt. Also die Paprika kommt dann meinetwegen aus Almeria, die schöne gelbe, rote Paprika. Die Zucchini ohne jeden Flecken, auch wenn sie Öko-Zucchini ist, eben auch aus diesem Bereich, wo noch kein einziger Insekt oder Vogel mal je vorbeigeschaut hat. Den Apfel, den Sie aus dem Ökolandbau auch von hier nehmen, aus dem großen Öko-Plantage, die sind vielleicht 20, 30 Mal gespritzt worden, die Äpfel. die Weinflasche, die im Angebot ökozertifiziert daneben steht, ist vielleicht, kommt von einem Weinbauer, der auch 20, 30 Mal gespritzt hat, auch ökozertifiziert, Kupfersulfat, was dort auch eingebracht werden muss, weil eben gerade beim Gemüse, Obstbau, Kartoffeln, auch der Ökobauer den Krankheiten nicht Herr wird, wenn er nicht, wie es heißt, ein natürliches Bekämpfungsmittel einsetzt. Aber mit dem natürlich und künstlich oder synthetisch der Auseinandersetzung, das ist also ohnehin auch etwas fragwürdig. Ich meine, auch bei Pharmazeutika werden Sie und ich auch nicht auf Phytomedizin unbedingt setzen, sondern ich bin auch froh, dann eine Medizin lieber zu schlucken, die nicht die ganze Vielfalt an toxischen, möglicherweise toxischen Stoffen hat, sondern wo tatsächlich der Stoff isoliert wurde, der mir auch konkret hilft. Also dass Aspirin nur dabei ist und nicht ein Extrakt aus Weide. Ja.
Das wäre dann auch so ein bei den vielen Pros und Kontras dessen, was Bio geleistet hat, ist das ja diese Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich ist ja auch was Bio in den Köpfen vieler Menschen verankert hat.
Ja. Das heißt, wenn man eben Pyrethrum aus Chrysanthemen gewonnen, ist dann eben was ganz anderes, eben biokonform als Insektizid im Vergleich zu dem normalen Pyrethrum, was Leute kaufen oder auch Landwirte kaufen im Agrarhandel. Also das ist, kann man sagen, ja, das wird häufig das Argument angeführt, ja, das hilft, ist auch weniger toxisch, das mag sein, aber das ist natürlich, dass es weniger toxisch ist. Ich meine, man setzt sich ja auch ein, damit es toxisch ist. So, das ist ja der eigentliche Grund, sonst könnte man ja ganz drauf verzichten. Also das ist, finde ich, jetzt auch nicht so überzeugend.
Ja. Herr Czanke, was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt so diese von größeren auf kleinere Felder zu kommen, was müsste man denn da beachten, politisch und auch als Landwirt, wenn man möglichst viel Nutzen für Biodiversität schaffen möchte?
Man könnte bei der Verkleinerung der Felder zum Beispiel auf langgestreckte Felder gehen. Das hätte den Vorteil, dass man auch noch mit relativ großen Maschinen eine Spur komplett bedienen kann und hätte durch diese Form, die langgestreckte Form, auch besonders viele Ränder. Das wäre zum Beispiel eine so konkrete Maßnahme, die sowohl den Arbeitsaufwand vermutlich geringer halten würde, als wenn die Flächen quadratisch wären und eben auch den Vorteil für die Ränder erhöhen würde.
Ich habe gestern mit jemandem von der BOKU drüber gesprochen, über dieses von größeren auf kleinere Felder. Und der meinte halt jetzt nur die Felder kleiner zu machen, ist halt sinnlos, wenn dann dazwischen nichts steht. Ich denke da jetzt zum Beispiel, also ich komme von einer Landwirtschaft, bei uns sind diese Zwischenflächen zwischen den Feldern oft die werden benötigt, damit man mit dem Traktor langfahren kann. Also da ist dann das wird dann auch gemäht. Da ist relativ wenig, würde ich meinen, ökologischer Wert drin. Also das müsste man dann auch kombinieren damit, dass es halt Anforderungen gibt, was mit den Flächen zwischen den Feldern passiert. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das wäre natürlich ideal. Und diese Streifen könnte man ja auch zu dem Anteil naturnaher Flächen mit dazu rechnen. Also es wäre ein Teil auch dieser naturnahen Ausstattung dieser Landschaften. Wobei bei unseren Untersuchungen, die wir ja in 8 Regionen Nordamerika und in 7 Regionen in Europa durchgeführt haben in so einem Großprojekt, da war der Effekt auch da nur mit Rändern. Weil eben diese Orientierung an den Rändern auch per se eine Rolle spielt. Aber keine Frage, es braucht auch naturnahe Elemente, wie vorhin schon gesagt. Natürlich ist es besser, dann auch Randstreifen stehen zu lassen und nicht zentimeterscharf die Kulturen aneinander grenzen zu lassen.
Und was dann auch wahrscheinlich wichtig ist, ist, dass nicht jetzt einmal ein 30 Hektar Maisfeld wird zu 10, 3 Hektar großen Maisfeldern, sondern ja, dass auch Diversität gibt, was wird angebaut.
Das ist richtig, das haben Sie völlig recht. Das wäre natürlich ein Ideal. Es gibt auch, das spielt vor allen Dingen eine Rolle in etwas arideren Gebieten. Da gibt es auch ganz schöne Untersuchungen dazu.
Aride heißt trocken, oder?
Ja, trocken, genau. In so Mittelmeerklima, auch in Australien, wo die vor allen Dingen gemacht wurden, oder auch bei uns im Mittelmeer. Da kam raus, dass manchmal oder häufig auch die Rolle der naturnahen Flächen etwas überschätzt wird, weil sie eben, oder auch in Nordamerika trifft das auch so, weil sie in Teilen so trocken fallen und im Sommer praktisch gar keine gute Lebensmöglichkeit mehr für Arten liefern. Und dann ist insbesondere für den Erhalt von Arten, die wichtig sind für die Landwirtschaft, also natürliche Gegenspieler, räuberische Insekten, Schlupfwespen und auf der anderen Seite auch Bestäuber, wichtiger ist, eine Kontinuität an Ressourcen vorliegen zu haben. Also, was Sie eben ansprachen, also eine Vielfalt auch an unterschiedlichen Kulturen zu haben, die dann auch über die Saison jeweils auch zur Verfügung stehen, Ressourcen zur Verfügung stellen. Das könnte man natürlich sehr gezielt auch machen. Da stellt sich natürlich wieder das Problem, man hat natürlich von der agronomischen Seite auch bestimmte Anforderungen und will nicht jetzt die Landwirtschaft nur optimieren, damit viele Arten vorkommen. Da muss es natürlich auch einen Kompromiss geben.
Was mich noch interessieren würde, jetzt gibt es ja diese Vorschläge schon lange von vielen verschiedenen Ökologinnen, NGOs, auch teilweise in der Politik. Die GAP ist ja erst reformiert worden. Ich habe die Debatten nicht verfolgt. Waren diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, war das Thema? Inwiefern ist das berücksichtigt worden? Oder vielleicht die größere Frage, warum passiert das nicht, was Sie da vorschlagen?
Ja. Also die einfache Antwort ist sicher, dass die Agrarlobby sehr stark ist, sowohl also was die tatsächliche Interessensvertretung des in Deutschland des, vielleicht auch in Österreich des Deutschen Bauernverbandes, in der weit über 90% der Landwirte auch organisiert sind. Die haben schon ein sehr großes Gewicht und es gibt politische Parteien, die meisten politischen Parteien sind auch da eine sehr relativ positive Haltung dazu, sage ich mal vorsichtig, so dass auch bei vielen Agrarverhandlungen in der Vergangenheit eigentlich die Hinweise und die Argumente von naturschutzorientierten Vertretern nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das war auch besonders auffällig, auch bei dem vorletzten Mal, wo es ja um diese Greening-Maßnahmen ging, die der seinerzeit der griechische Umweltkommissar auch sehr befördert hatte. Und wo eigentlich schon weitgehend ein Konsens herrschte und die nachher total verwässert wurden und von denen dann gar nichts mehr übrig bleibt, sowohl was das Ausmaß der Flächen anbelangt, für die zutreffen sollte, wie auch die Qualifizierung dieser Maßnahmen. Und so verschwindet das alles auch sehr schnell wieder. Da war zum Beispiel auch von 7% ursprünglich naturnahe Flächen, ökologisch wichtiger Flächen, die bei alle Landwirte grundsätzlich um die Subvention zu bekommen, bereitstellen sollten. Und davon war nachher dann gar keine Rede mehr. Das war völlig, völlig verwässert. Also es gibt schon immer diese Diskussion. Aber man muss sagen, die Kräfte sind da offensichtlich noch ungleich verteilt. Und man kann auch sagen, die Wähler machen das nicht ausreichend in ihrem Wahlverhalten zum Kriterium. Ganz einfach. Also insofern läuft es immer schon auf solche Kompromisse hinaus.
Das wäre meine vorletzte Frage, nämlich, weil uns hören dann im Podcast viele Menschen zu, die was machen wollen. Jetzt als Bürger, Bürgerin, als Konsument, Konsumentin, was lernt man denn aus diesen Forschungsergebnissen für das eigene Verhalten? Jetzt ist mal das Thema Wahlverhalten angesprochen worden. Klar, aber wenn es geht mir selber so, ich habe eigentlich immer Bio gekauft, dann hört man ihnen zu, liest teilweise die Studien auch von anderen und dann ist man irgendwie verunsichert, ja, wie mache ich es denn jetzt richtig oder ist das jetzt alles wurscht? Gibt es da so... müssen sie auch nicht machen, wenn sie sagen, dass man als Wissenschaftler nicht, mag ich nicht, aber gibt es so Ratschläge, was das jetzt für den Einzelnen und die Einzelne heißt?
Ja, ich würde mal sagen, an erster Stelle steht vielleicht das politische Engagement dafür, dass unsere Umwelt artenreich und bunt erhalten bleiben soll, beziehungsweise die Landschaften wieder lebenswert werden und für Erholung sich stärker eignen, als es im Augenblick der Fall ist. Und dieses politische Engagement oder gesellschaftliche Engagement, kann man auch sagen, spielt sicherlich eine entscheidende Rolle. Denn es ist ja nicht so, dass das einzelne individuelle Verhalten so löblich es ist, jetzt die möglicherweise die entscheidende Stellschraube ist. Trotzdem denke ich, dazu gehört dann auch bei dem individuellen Verhalten eben auch nicht ein Treiber des Fleischkonsums zu sein, insbesondere nicht von rotem Fleisch. Und wenn dann, sagen wir, Geflügel zu essen, weil, wie gesagt, für die Geflügelproduktion nur wenige pflanzliche Kalorien benötigt werden, also da ist man doch auf der sicheren Seite, dass man bewusst einkauft und vielleicht auch in seinem Umfeld solche Landwirte unterstützt, die besonders umweltfreundlich und engagiert produzieren. Das halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel bei dem Verband Bioland, die jetzt auch so Biodiversitätspunkte von ihren Mitgliedern vorschreiben, dass sie also bestimmte Anzahl von Punkten haben müssen, also von Maßnahmen haben müssen, aus einem ganzen bunten Katalog erreichen müssen, um dann nachzuweisen, dass sie auch Biodiversität fördern. Das ist natürlich auch eine gute Initiative. Da könnte man sich auch dafür einsetzen, also sich auch die einzelnen Verbände genauer anzugucken. Könnte sich auch zum Beispiel Demeter-Produkte angucken. Man muss sich natürlich bei Demeter vor Augen führen, dass es ein Verband ist, der anthroposophisch orientiert ist, der auch den Lehren von Rudolf Steiner anhängt, wo sehr viele mystische Elemente und antiaufklärerische Elemente dabei sind. Deswegen wäre ich zum Beispiel... würde ich mich viel lieber für Naturland- oder Bioland-Produkte entscheiden, wenn ich vor der Alternative stände. Und so kann man natürlich, es gibt jetzt auch gerade in Zeiten dieser Energieversorgung auch viele Hinweise, wie man sich vernünftig verhält und nicht weiter zum Ressourcenverbrauch beiträgt. Das ist sicherlich wichtig, aber noch wichtiger oder genauso wichtig ist eben auch, das nach außen zu tragen, seine Nachbarn, seine Umgebung, seine Freunde auch davon zu überzeugen, damit sich auf politischer Ebene da eine Weichenstellung ergibt.
Mhm. Diese Biodiversitätspunkte, was war das für ein Verband, der das macht?
Bioland.
Bioland. Müssen wir anschauen.
Ich glaube, 300, 500 Seiten Katalog, aber man wird sehen, das ist sehr differenziert ist, ja.
Meine letzte Frage, etwas, wo ich als Journalist mir immer wieder die Frage stelle, wie kommuniziert man diese Biodiversitätskrise, das Artensterben. Wenn man jetzt manchen Leuten erzählt, so auf der Windschutzscheibe, es ist keine Insekten mehr, denken sich vielleicht auch einige, so bin ich eh froh, das Geziefer nervt ja nur, und ob jetzt irgendwo ein Rebhändel oder eine Feldlerche herumläuft oder fliegt, wie betrifft mich das schon? Und dann gibt's so irgendwie diese große Erzählung, auch der inspiriert von den planetaren Grenzen, dass wir mit vielen verschiedenen Dingen die ökologischen Rahmenbedingungen, die wir zum Leben brauchen, kaputt machen, und dass uns das sowohl Klima als auch Biodiversität in unseren Lebensgrundlagen gefährdet, wenn man da nicht was macht. Also jetzt langes Hin und Her, wie kommunizieren Sie einem Menschen, der sich jetzt nicht viel damit beschäftigt hat, warum er sich darum kümmern sollte, warum das wichtig ist?
Das erste und wichtigste Argument finde ich, dass Leute sich darum kümmern müssen aus ethischen und moralischen Gründen, und dass sie sehenden Auges dieses Aussterben und Verschwinden von Hunderttausenden von Arten einfach ein Vandalismus ist, der auf denjenigen zurückfällt, der eben so argumentiert. Genauso wie man den Kölner Dom oder andere Kulturdenkmäler nicht einfach zerstört, obwohl deren Erhalt eine Menge Geld kostet, so sollten wir genauso darauf achten, dass bestimmte Vögel, bestimmte Schmetterlinge, andere Insekten und so weiter erhalten bleiben und auch zur Vielfalt und zur Erlebnisvielfalt unseres Planeten und unserer Umwelt beitragen. Also kurzum, das finde ich nicht nur ignorant, das finde ich einfach auch zerstörerisch und inakzeptabel, so eine Haltung, unabhängig von dem möglichen Nutzen, den man daraus ziehen kann. Aber es gibt natürlich auch den Nutzen. Es ist ja nach wie vor noch so, dass auch in konventionellen Betrieben, sagen wir mal, die biologische Kontrolle von Schädlingen, die abläuft durch diese Zehntausenden und Hunderttausenden von räuberischen Käfern und räuberischen Spinnen, eine große Rolle spielt. Und wenn man diese ganzen Regulationsmechanismen durch die Zerstörung oder Vernichtung der Arten so außer Kraft setzt, und da gibt es viele Hinweise, dass diese Nahrungsnetzstrukturen, die da auch Nahrungsketten auch unterbrochen werden, dann braucht man immer mehr Chemie und mehr Eingriffe, um überhaupt noch der Situation Herr zu werden. Das kann sich zu einem sehr großen Problem entwickeln. Und es gibt auch bestimmte Beispiele in Produktion, wo Flächen auch aufgegeben wurden, weil einfach die Schaderreger, die Krankheiten oder die Insekten zu überhand genommen haben und es kein Handling mehr dafür gibt. Dasselbe gilt für Bestäuber. Ich meine, 70-80% aller der wichtigsten von der FAO gelisteten Kulturpflanzen profitieren von Bestäubung. Und da sind die ganzen Früchte dabei, sind Nüsse dabei, also auch gerade die sehr mineralreichen Dinge. Man soll sich nicht täuschen, dass so viele Grundernährungsmittel wie Reis, Getreide, Hirse keine Bestäubung brauchen. Auch bei Soja zum Beispiel ist auch gezeigt, dass Soja von Bestäubung profitiert in ihrer Produktivität. Kurzum, wenn wir auf einmal gar keine Bestäubung mehr haben, fallen, und das komplett wegfällt, dann fallen einfach massenhaft Lebensmittel weg, die gerade den Eingangsbereich von Supermärkten dominieren, würde ich mal sagen, und die uns lieb und teuer geworden sind. Also es würde auch zu einer Verarmung unserer Konsummöglichkeiten führen und unseres Überlebens in diesem Bereich führen und auch tendenziell auch zu Vitamin- und mineralstoffärmerer Nahrung beitragen. Natürlich gerade bei Pflanzen ist klar, es gibt dass sie wichtig sind, dass auch vielfältige Strategien haben, um Nährstoffe auszubeuten und Wasser zu auszubeuten und da viele Komplementaritäts-, also ergänzende Ressourcennutzung eine große Rolle spielt. Und wenn Arten aussterben, geht dann natürlich auch einiges verloren. Also es ist schon ein weites Feld. Nicht zuletzt muss man auch sehen, wenn man die genetische Vielfalt, die ja dahinter steckt, verliert man auch die Option darauf, in der Zukunft, sagen wir mal, bei noch stärkerem Klimawandel, als wir ihn ohnehin schon haben, die Option darauf, auf diese genetischen Ressourcen zurückzugreifen, um unser Getreide, unsere wichtigen Nahrungspflanzen resistenter und robuster zu machen gegenüber diesen Veränderungen. Also diese genetische Vielfalt spielt natürlich auch eine große Rolle von Pflanzen, die im Augenblick nur wenig genutzt sind und Schattendasein führen, aber potenziell natürlich auch eine große Rolle spielen könnten.
Herr Czandke, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so ausführlich Zeit genommen haben. Es ist wirklich ein hochinteressantes Feld.
Ja, danke für Ihr Interesse.
So, großartig, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich finde, das war ein tolles Gespräch, für mich sehr lehrreich. Ich hoffe, das war auch für euch interessant. Die zweite Staffel kommt jetzt dann zum Abschluss. Kommende Woche gibt es noch eine Zusammenfassung aller Dinge, die ich gelernt habe bei meinen Recherchen, und dann ein extra Interview, eine Bonusfolge in voller Länge, ein Gespräch von mir mit Harald Grete, von dem ihr einzelne Abschnitte schon in den bisherigen Folgen gehört habt. Heute bleibt mir nur mehr Danke zu sagen. Dieser Podcast lebt ja davon, dass die Leute, die ihn wichtig finden, ihn auch finanziell unterstützen. Bis zum Ende der zweiten Staffel wollen wir 100 Freunde der Sonne, so nenne ich die UnterstützerInnen, sammeln. Von den 100 haben wir schon 95 erreicht, also 5 Leute brauchen wir noch. Wenn es ein paar mehr werden, ist auch nicht tragisch. Mach bitte mit unter sonneundstahl.at/Freunde. Und jetzt möchte ich mich noch einmal namentlich bei den 95 bedanken, die schon mitgemacht haben. Danke an Nora, Thomas, noch ein Thomas, Emanuel, Franz, Susanne. Danke Christian, Hannes, Angelika, Michael, Rudolf, Ursula, Thomas, Gloria, Benjamin, Barbara, Julia, Raphael, Michael, Patricia, Robert, Aaron, Evelyn. Danke an Claudia, Severin, Richard, Marlies, Philippe, Susanne, Petra, Victoria. Danke Jasmin, Oliver, Karl, Philipp, Veronika, Chiara, Peter, Martin, Günther. Danke an Thomas, Susanne, Eva, Wilhelm, Peter, Roland, Gerhard. Danke Rudolf, Tobias, Johannes, Ingrid, Michi. Danke Helga, Peter, Iris, Auguste, Peter, Rea. Danke Brigitta, Ronald, Fanny, Andrea, Lorenz, Barbara, Irina, Georg. Danke Katharina, Daniela, Karina, Jan, Christoph. Danke Helmut, Johannes, Traude, Bernhard, Chiara, Werner. Danke Johannes, Gudrun, Michael, Heinz, Fanny, Eva, Annelies. Danke Sigrid, Augusta, Christina, Ernie, Violetta, Julia, Marleen, Roman. Und danke an Erik, Veronika, Daniel und Anja. Es ist eine Riesenehre, dass so viele von euch dieses Projekt so wichtig finden, dass in diesen schweren Zeiten mit Inflation und Co. bereit sind, das finanziell zu unterstützen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.